ARD. Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 7. März und wir zeichnen diese Folge um 12 Uhr auf.
Wir sind Anna Engelke im ARD Hauptstadtstudio in Berlin und Carsten Schmiester in Hamburg.
Und bei dem, was gerade alles passiert und auch in welcher Geschwindigkeit, da gehen mir langsam die Worte aus. Und deswegen hat mir richtig gut gefallen, was Frank Sauer, das ist ja ein Experte für Sicherheitspolitik von der Bundeswehr-Uni in München, was Frank Sauer an diesem Donnerstagabend gesagt hat.
Es passiert ja tatsächlich jeden Tag irgendwas Historisches.
Das hat er bei den Kollegen vom ZDF gesagt und ich finde, es ist genau so. Es passiert jetzt gerade wirklich jeden Tag was Historisches. Es ist gerade mal eine Woche her, dass Donald Trump und sein Vize J.D. Vance den ukrainischen Präsidenten Zelensky zusammengestaucht und gedemütigt haben vor den Augen der Welt im Oval Office. Und wir haben ja auch gleich dazu eine Sonderfolge von Streitkräfte und Strategien gemacht. Und es waren wirklich diese 10 Minuten im Oval Office, die auch den Letzten überzeugt haben, wir können uns nicht mehr auf die USA verlassen. Die USA fallen als ein verlässlicher NATO-Partner aus. Und der britische Historiker Timothy Garton Ash, der hat ja schon bereits vor 2 Wochen gesagt, die NATO ist tot. Und ich glaube, was man schon sagen kann, ist zumindest so, wie wir Deutsche die NATO in den vergangenen 70 Jahren gekannt haben, gibt es sie tatsächlich nicht mehr. Eben nicht zuletzt wegen dieser unwürdigen Szenen mit Trump, Vance und Zelensky im Weißen Haus. Und diese Szenen haben auch hier in Berlin für ordentlich Bewegung gesorgt. Am Dienstagabend haben uns die Verhandler von CDU, CSU und SPD mit der Ansage überrascht, das Grundgesetz soll so geändert werden, dass, grob gesprochen, für den Verteidigungshaushalt künftig die Schuldenbremse nicht mehr gelten soll. Und einer, der das mitverhandelt hatte und hat, ist Verteidigungsminister Boris Pistorius. Und der SPD-Mann hatte nach diesen Verhandlungen Besuch von seinem ukrainischen Kollegen. Und beim gemeinsamen Pressestatement hat dann Pistorius das über die Verständigung von Dienstagabend gesagt.
Für unsere gemeinsame Sicherheit in Europa haben wir bei den Sondierungsgesprächen mit der Union, zwischen Union und SPD, eine wirklich weitreichende historische Entscheidung getroffen, die natürlich noch unter dem Vorbehalt steht, einer Zweidrittelmehrheit im Bundestag und im Bundesrat. Davor wird es noch Gespräche geben müssen, aber der Weg ist eingeschlagen und vorgegeben und der ist historisch. Das wiederhole ich gerne, weil es so ist, denn es ist ein wichtiger Tag auch für die Bundeswehr.
Da war es wieder, das Wort historisch. Und was Pistorius mit doppelt historisch meint, ist zum einen das gigantisch große Sondervermögen für die marode Infrastruktur in Höhe von 500 Milliarden Euro und eben zum anderen, dass für den Verteidigungshaushalt jetzt oberhalb von 1% des Bruttoinlandsproduktes, also unserer Wirtschaftsleistung, die Schuldengrenze nicht mehr gelten soll. Und zurzeit liegt dieses 1%, entspricht das etwa 42 Milliarden Euro. Der große Hinkefuß bei diesen Plänen, die Union und die SPD brauchen für diese Grundgesetzänderung auch noch die Stimmen der Grünen. Die wollen es ja machen mit den Mehrheitsverhältnissen des alten Bundestags. Und da müssen die Grünen zustimmen, sonst wird das nichts. Und als ob wir diese Woche nicht schon genug Historisches gesehen und gehört hätten, hat dann noch die Europäische Union am Donnerstag auf einem Sondergipfel entschieden, beispiellos viel Geld für Rüstung und Militär zu mobilisieren, bis zu 800 Milliarden Euro. Und da gehst du ja auch gleich nochmal detaillierter drauf ein, Carsten. Und über die Frage, wie viel Geld jetzt die Bundeswehr künftig braucht, da kann ich heute mit jemandem sprechen, der dazu schon fleißig gerechnet hat. Und zwar mit dem Sicherheits- und Verteidigungsexperten Christian Mölling. Er ist der Direktor für die Zukunft Europas bei der Bertelsmann Stiftung. Aber jetzt erstmal zu dir, Carsten, und der Lage in der Ukraine.
Ja, Anna, und tatsächlich geht es mit dem los, was in dieser Woche sicherlich am wichtigsten ist für die Ukraine. Nämlich es geht um das ganz klare Zeichen der Europäischen Union, dass die Staats- und Regierungschefs, du hast es angedeutet, beim Sondergipfel in Brüssel mal wieder nach langen Beratungen, aber auch nicht nach katastrophal langen Beratungen gegeben haben. Es ging bis in den späten Abend und dann war die Botschaft ganz kurz und klar, wir stehen, liebe Ukraine, weiter ganz fest an eurer Seite. Das ist natürlich eine Reaktion auf die neue US-Außen- und, ich sag mal, Unsicherheitspolitik, weil jetzt eben viele in Europa zweifeln, im Mindesten zweifeln, ob wir uns im Fall des Falles wirklich noch auf Amerika verlassen können. Und am Ende wurde dann erwartungsgemäß der Plan von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auch beschlossen.
Fact is that Europe is facing a clear and present danger.
Europa ist in akuter Gefahr und deshalb habe ich den Staats- und Regierungschefs den Plan zur Wiederbewaffnung Europas vorgestellt. Einen Plan, der Europa die nötigen militärischen Mittel geben soll, um den Bedrohungen etwas entgegensetzen zu können. Der Plan könnte bis zu 800 Milliarden Euro umfassen. Es eilt. Wir müssen dringend mehr Verantwortung für unsere eigene Sicherheit übernehmen.
The urgency is real, ja. Also der Druck ist erheblich und die EU reagiert entsprechend wie eben alle anderen auch. Ein ganz klarer Kurswechsel auch in Europa. Es wird massiv aufgerüstet. Allerdings, kleiner Wermutstropfen in der Ukraine-Politik, da gab es nun keine gemeinsame Linie der Europäischen Union, nicht ganz jedenfalls 26-1, muss man sagen. Denn es ist mal wieder einer ausgeschert, der übliche Verdächtige, Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán. Er hat sich der gemeinsamen Erklärung zur anhaltenden Unterstützung der Ukraine nicht angeschlossen. Die anderen 26 haben daraufhin ohne ihn einfach bekräftigt, dass sie die, Zitat, Unabhängigkeit, Souveränität und territoriale Unversehrtheit der Ukraine innerhalb ihrer international anerkannten Grenzen, Zitat Ende, weiterhin und uneingeschränkt unterstützen. Und das schließt ganz ausdrücklich Waffenlieferungen mit ein. Genau das, was Amerika ja gerade ausgesetzt hat. Außerdem wird gefordert, dass es für die Beendigung des Krieges glaubwürdige Sicherheitsgarantien gibt und dass Friedensverhandlungen eben nicht ohne ukrainische und auch nicht ohne europäische Vertreter stattfinden.
Wir reden ja gerade in diesem Podcast heute sehr viel über Geld und die Gipfelteilnehmer haben das ja in Brüssel auch gemacht. Diese bis zu 800 Milliarden Euro, wie sollen die denn ausgegeben werden?
Es ist auf jeden Fall erstmal ein großer Batzen Geld und es wird ein bisschen gestückelt. Ganz klar ist, dass es massive Investitionen in die Streitkräfte geben soll und da es keine europäischen Streitkräfte in dem Sinne gibt, geht das natürlich an die einzelnen Mitgliedstaaten. Alle 27, dann also auch Orbáns Ungarn, haben sich hinter diese Initiative der EU-Kommission gestellt, nach der bis zu 150 Milliarden Euro an EU-Krediten für Verteidigungsausgaben bereitgestellt werden sollen. Und es soll Ausnahmen in den EU-Schuldenregeln für Verteidigung geben künftig. Das ist wohl vor allem mit Blick auf kleinere EU-Staaten gedacht, die ohne weiteres eben nicht sich auch Kredite einfach so besorgen können. Unter anderem soll die Europäische Investitionsbank Regeln für die Kreditvergabe so ändern, dass mehr Investitionen in Rüstungsprojekte gefördert werden können. Kleiner Zusatz, all das ist gerade erst der Beginn. Es wird jetzt natürlich diskutiert, wie ordnen wir überhaupt die ganze Rüstungsindustrie neu in Europa. Da macht ja im Prinzip noch jeder gerade mal das, was seiner eigenen Industrie passt. So geht vieles nicht weiter. Da werden wir noch sehr viel drüber reden müssen.
Ja, und ebenfalls zu Gast der Mann ohne Anzug, der ukrainische Präsident Selenskyj, der war ja auch in Brüssel und er ist dort sehr gern gesehen worden. So sah das jedenfalls aus auf den Bildern, die wir aus Brüssel gesehen haben.
Also der wird schon immer ja freundlich begrüßt, aber nach dem, was da vor einer Woche im Oval Office passiert ist, kann er sich jetzt vor lauter Schulterklopfen eigentlich kaum noch retten und vor Umarmung. Und das ist auch,
ich habe auch Küsschen links und Küsschen rechts, habe ich auch gesehen.
Ja, es ist manchmal ein bisschen viel vielleicht so für den kühlen Norddeutschen, aber ich meine, alles ist im Moment ein bisschen viel und diese Reaktion, finde ich, ist total okay und auch nachvollziehbar. Selenskyj hat sich darüber erkennbar gefreut und die Ukrainer werden das auch tun. Er hat dann natürlich Danke gesagt, wie er das ja immer macht, auch in Amerika übrigens. Er hat sich aber explizit nochmal für die Hilfe der Europäer bedankt und hat gesagt, sie haben ein starkes Signal an das ukrainische Volk, an den ukrainischen Krieger, an die Zivilbevölkerung, an all unsere Familien gesendet. Wir sind sehr dankbar, dass wir nicht allein sind. Das sind nicht nur Worte, wir fühlen es. Und ja, es wird mit Sicherheit in Kiew und überall im Land auch notiert werden, dass nicht nur Politiker ihn jetzt sehr willkommen heißen. Er ist ja in Großbritannien sogar zum König geflogen worden, zu König Charles mit dem Hubschrauber. Und jetzt, als er in Belgien war, hat er auch sofort einen Termin bei König Philipp bekommen. Also auch ein klares Zeichen der Royalties hier in Europa, wie sie zu Zelensky stehen. Und das heißt natürlich auch, wie sie zu Trump stehen, der ja so gerne König wäre, es aber nicht wird.
Das sagst du. Geld ist ja das eine, das soll es jetzt für mehr Waffen in Europa geben. Aber da geht es ja vor allem um konventionelle Waffen. Und es gibt die Sorge, dass die USA den nuklearen Schutzschirm einklappen könnten. Und dann ist natürlich die Frage, was ist dann? Und war das dann auch, also so der europäische Schutzschirm, war das auch Thema beim Gipfel?
Ja, ganz klar war das ein Thema, einfach deshalb, weil der französische Staatspräsident Macron erneut diesen europäischen nuklearen Schutzschirm ins Gespräch gebracht hat. Immer wenn er redet, redet er natürlich über die französischen Atomwaffen. Darauf solle sich dieser Schutzschirm stützen. Das ist ein nicht ganz neuer Vorschlag, den er aber immer wiederholt. Er hat jetzt ganz konkret gesagt, wie wäre es denn, wenn wir ein strategisches Gespräch mit den EU-Mitgliedstaaten eröffnen, mit den Staaten, die Interesse daran haben, mit dieser Frage voranzukommen. Er hat dann noch weiter gesagt, einige Kollegen seien schon zu ihm gekommen. Also er ist offenbar schon angesprochen worden. Man werde jetzt einen Austausch, wie es heißt, auf technischer Ebene starten. Anschließend soll es dann laut Macron Gespräche auf der Staats- und Regierungschefebene geben. Und in ein paar Monaten könne sich dann zeigen, ob daraus irgendwie sowas wie eine neue Zusammenarbeit entsteht.
Europäische Mitgliedstaaten, die Interesse daran haben, haben wir auch Interesse daran, Deutschland?
Kommt darauf an, wo man hinguckt. Im Moment offiziell war ja unser noch Bundeskanzler Scholz mit dabei und der bleibt sich treu sozusagen und ist da skeptisch. Er hat gesagt, er möchte eigentlich am bisherigen NATO-Abschreckungssystem, das eben auf amerikanischen Atomwaffen basiert, festhalten. Aber vermutlich wird er ja einen Nachfolger haben, der Merz heißt, CDU-Chef ist und der schon mehrfach betont hat, dass er mit Frankreich, aber auch mit Großbritannien über deren Atomwaffen reden müsse. Das Ganze ist ein ganz schwieriger Komplex, das muss man dazu sagen. Das ist sicherlich weiterhin Thema und so wie im Moment die Planung bei uns ist, am nächsten Dienstag bei Streitkräfte und Strategien dann auch mal im Schwerpunkt.
Ja, sehr gut. Jetzt haben wir über Hilfen für die Ukraine gesprochen. Wie ist denn aktuell die Lage in der Ukraine?
Die ist nach wie vor schlimm. Für die Menschen dort vor allem, auch für die Zivilisten. Ganz aktuell meldet die Ukraine neue und zwar schwere russische Luftangriffe auf das Energiesystem des Landes. Russland habe die Energie- und Gasinfrastruktur auch am Freitag massiv wieder mit Drohnen und Raketen angegriffen. Dabei wurden zum Beispiel in der Regionalhauptstadt Kharkiv laut den örtlichen Behörden bei einem Angriff mindestens 5 Menschen verletzt. Man muss wissen und beobachtet mit Sorge durchaus, dass Russland in den vergangenen Monaten so ein bisschen die Taktik verändert hat. Jetzt greift Russland verstärkt ukrainische Gasanlagen an. Davor waren es ja eigentlich mehr so Elektrowerke, die zerbombt worden sind. Also da wollten sie die Stromversorgung einfach ausschalten. Konkret meldet die ukrainische Luftwaffe allein in der Nacht zu diesem Freitag, dass man 34 russische Raketen und 100 Drohnen abgeschossen habe und dass mehrere Regionen in der Ukraine, also auch im Westen und im Norden, wohl Ziele gewesen seien. Was mir noch aufgefallen ist, ist der kleine Zusatz, erstmals seien bei der Abwehr dieser russischen Angriffe auch französische Kampfjets vom Typ Mirage 2000 im Einsatz gewesen.
Die USA haben ja inzwischen ihre Militärhilfe ausgesetzt, so nennen sie das jedenfalls. Ist davon schon was konkret in der Ukraine zu spüren?
Also nicht in dem Sinne, dass jetzt alles zusammenbricht. Das war aber ja auch klar, dass die Ukraine noch genug da hat, um jetzt erstmal weiterzukämpfen. Also man kann nicht von einem katastrophalen Umfang sprechen, was zum Beispiel Munition angeht oder Waffensysteme. Da hält die Ukraine wohl noch einige Zeit durch. Aber es gibt natürlich Auswirkungen. Darüber wird auch heftig berichtet. Unter anderem hat die Washington Post geschrieben, dass jetzt einige der etwa 40 hochmobilen und auch hochwirksamen HIMARS-Raketenwerfer mit diesen präzisionsgelenkten Raketen, die mehr als 90 Kilometer weit fliegen können, plötzlich keine Koordinaten mehr bekommen für die am weitesten entfernten Ziele auf russischem Gebiet. Das sind zum Beispiel für die Russen ganz wichtige Nachschubknotenpunkte oder Waffenlager oder auch rückwärtige Gefechtsstände, die bislang immer mit diesen Zieldaten sehr genau angegriffen werden konnten. Denn diese Koordinaten, das sind eben ganz konkrete Zieldaten, die den HIMARS-Computern eingegeben werden und die dann eben auch punktgenau dahin fliegen. Jetzt heißt es in der Konsequenz, die Ukraine kriegt keine Echtzeitinformationen mehr für Langstreckenangriffe, also nicht die Informationen, Gefechtsstand XY ist genau da und wenn ihr da jetzt sofort hinschießt, dann trefft ihr sie auch. Die müssen also gucken, wo sie irgendwo was anderes herkriegen, wenn sie überhaupt was herkriegen. Rebecca Barth hatte bei uns, unsere Korrespondentin in Kiew, ja schon gesagt, dass sie sich besonders große Sorgen macht, dass die USA eben diese Geheimdienstinformationen nicht mehr liefern. Denn das heißt für Militärs, dass Moskau da jetzt sicherer ist. Das heißt, die Russen können weniger gefährdet bestehende Angriffe ausführen oder sogar neue vorbereiten. Denn die eigenen Geheimdienstressourcen der Ukraine, die kriegen Informationen vor allem über Drohnen natürlich, die sind ja eben nahe der Front konzentriert. Und ich habe gelesen, dass alles so, was weiter weg ist als 65 Kilometer, dass da denn diese US-Daten wirklich wichtiger werden, die sie aus Satellitenbeobachtungen haben. Tja, nun kann man natürlich sagen, dass die Ukraine trotzdem weiter schießen kann mit HIMARS-Raketen. Es ist eben schwieriger geworden zu zielen und auch wirklich wichtige Treffer zu landen. Klar, Frankreich hat gesagt, wir können mit eigenen Geheimdienstinfos aushelfen und die Raketen fliegen ja noch. Also es ist ja nicht so, dass die USA oder dass Trump da in Washington sitzt und einen Schalter umlegt und dann fliegen die nicht mehr. Aber ohne Daten, Zielgenauigkeit nicht gut und was man eben auch sagen muss, irgendwann gehen die Raketen selber auch mal zur Neige und dann ist dieses HIMARS-System, das sehr wichtig war, eben nicht mehr funktionsfähig.
Und dann gibt es an diesem Freitag noch Hinweise auf neue Vorgespräche, was kommende Verhandlungen über einen möglichen Waffenstillstand angeht zwischen der Ukraine und Russland.
Genau, das ist eine relativ frische Information. Wir zeichnen ja um 12 Uhr auf, also die ist mal gerade eine Stunde alt. Ich habe die ersten Agenturmeldungen dazu gelesen und danach, es werden amerikanische Angaben zitiert, ist geplant, dass Delegationen aus den USA und der Ukraine sich in der kommenden Woche in Saudi-Arabien treffen und über eine Waffenruhe mit Russland beraten sollen. Bei diesem Treffen solle über Rahmenbedingungen für ein Friedensabkommen und eine erste Waffenruhe gesprochen werden. Das hat der US-Gesandte Steve Witkoff am Donnerstag in Washington erklärt. Da gab es ja diesen europäischen Plan Waffenruhe, den hat Moskau schon abgelehnt. Mal gucken, was draus wird. Aus Kiew hören wir auch, dass dieses Treffen geplant ist. Es solle am kommenden Dienstag stattfinden. Präsident Zelensky hat gesagt, dass er für den kommenden Montag ein Treffen mit dem saudi-arabischen Kronprinzen auf dem Kalender hat in Saudi-Arabien. Sein Team werde dann da bleiben, um sich mit der US-Delegation zu treffen. Zelensky hat nochmal gesagt, dass er entschlossen ist, ein Friedensabkommen zu verhandeln. Man arbeite konstruktiv an einem schnellen und verlässlichen Frieden. Der US-Sondergesandte Witkoff hatte wiederum mit Blick auf den Eklat im Oval Office gesagt, dass Präsident Trump mit einer anschließenden Entschuldigung Zelenskys, die es offenbar gegeben hat, zufrieden sei und dass er das als ersten positiven Schritt sehe. Zelensky hat sich laut Trump wenige Tage nach seiner Demütigung in einem Brief zu erneuten Verhandlungen über dieses Rohstoffabkommen zwischen den USA und der Ukraine bereit erklärt. Jetzt müssen wir mal gucken. Es wird gefragt, ja, unterzeichnet ihr das Abkommen vielleicht schon nächste Woche? Darauf hat Witkoff gesagt wörtlich, ich denke, Zelensky hat angeboten, es zu unterzeichnen und wir werden sehen, ob er es durchzieht.
Naja, apropos durchziehen. Trump hat ja etwas ganz anderes jetzt in den USA angekündigt, was er durchziehen möchte. Und das betrifft vor allen Dingen Ukrainerinnen und Ukrainer im Land. Sag mal, was er da möglicherweise plant.
Es geht tatsächlich um Flüchtlinge. Die Nachrichtenagentur Reuters hat am Donnerstag berichtet, dass die amerikanische Regierung wohl wirklich Zehntausende ukrainische Staatsbürger abschieben könnte, die vor dem Krieg in die USA geflohen sind. Da habe ich auch erstmal genauer hingelesen, aber es ist so. Betroffen sein könnten immerhin 240.000 Ukrainerinnen und Ukrainer. Das hat Reuters, wie die Agentur schreibt, von einem hochrangigen Vertreter der US-Regierung und auch von dreien mit dem Vorgang vertrauten Personen erfahren. Spricht also einiges dafür, dass das stimmt. Ein entsprechender Vorstoß könnte demnach schon im April kommen, und zwar als Teil eines schon länger existierenden Plans, nämlich des Plans, mehr als 1,8 Millionen Migranten in den USA den vorübergehenden Schutzstatus zu entziehen. Diesen Status, den hatte ihnen Joe Biden, also der bisherige Präsident, gewährt. Trump hatte dann am 20. Januar schon einen Erlass unterschrieben, wonach das Heimatschutzministerium alle entsprechenden temporären Programme stoppen sollte. Und Reuters liegt jetzt ein internes Schreiben der Grenzbehörde ICE vor, wonach das tatsächlich in ein beschleunigtes Abschiebeverfahren münden könnte. Und da wird offenbar keine Rücksicht genommen auf Kriegsflüchtlinge, auf wen auch immer. Da würden dann eben fast 250.000 Ukrainer des Landes verwiesen. Kaum vorstellbar eigentlich.
Das stimmt. Das wäre wirklich eine sehr weitreichende Entscheidung. Ja, danke, Carsten. Und um jetzt das alles zu sortieren, was wir in den vergangenen Tagen und Wochen gehört haben aus Washington und auch aus anderen Städten und was auch passiert ist, dafür habe ich jetzt den perfekten Gesprächspartner, den Sicherheits- und Militärexperten Christian Mölling. Er ist bei der Bertelsmann Stiftung Direktor des Programms Europas Zukunft. Und ich muss zugeben, ich fand diesen Titel Europas Zukunft anfangs etwas seltsam, aber jetzt sprechen wir eigentlich ja über nichts weniger als genau das. Ganz herzlich willkommen, Christian.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Und ich möchte zu Beginn mit dir über eine Äußerung sprechen von Sönke Neitzel. Sönke Neitzel, Militärhistoriker von der Uni Potsdam. Er ist auch häufiger bei uns hier bei Streitkräfte und Strategien zu Gast. Und ich schätze ihn vor allen Dingen für seine klare Sprache. Und jetzt hat er bei Phoenix etwas gesagt, was mir schon fast die Sprache verschlagen hat. Und zwar hat er gesagt, Russland, Putin werde uns testen mit einem begrenzten Angriff und zwar schon bald. Wegen Trump sei unsere Lage nicht besser geworden und dann folgte das von Sönke Neitzel.
Es ist ein großes Manöver geplant der Russen im September in Weißrussland aus dieser Zapad-Serie. Und wenn Sie mal mit Kollegen in Litauen reden, dann sagen die, das werden die Russen nutzen, diese Vorbereitung, dieses Manöver, um uns anzugreifen. Wenn sie in Vilnius leben, 30 Kilometer von der weißrussischen Grenze weg, ist das nachvollziehbar. Und wenn ich jetzt Vorträge halte und wir über Bürokratieabbau und Hindernisse reden, sage ich, meine Damen und Herren, denken Sie mal nach, vielleicht ist das dieser Sommer, der letzte Sommer, den wir noch im Frieden erleben.
Also der letzte Sommer, den wir noch im Frieden erleben, sagt Sönke Neitzel. Was sagst du, Christian?
Also mir geht in den letzten Wochen immer mehr durch den Kopf der alte Song aus den 80ern, besuchen Sie Europa, solange es noch geht. Also ich glaube, ob das jetzt das reale Szenario ist, es ist plausibel. Es gibt ein paar Sachen, wo ich sagen würde, naja, ob das sozusagen China so super gefallen würde, einen der wichtigsten Handelspartner im Grunde genommen anzugreifen, da bin ich mir nicht so sicher. Die Frage, was will Russland damit erreichen, tatsächlich sich dann in einen Krieg mit Europa zu verwickeln, wo es selber immer noch mit dem Rücken an der Wand auch finanziell steht. Aber na klar, man darf die russische Risikobereitschaft nicht unterschätzen. Und wir geben natürlich jetzt gerade ein Signal durch das, was wir in Deutschland beschließen wollen, über das neue Sondervermögen und über die Aussetzung der Schuldenbremse und auch durch das, was in der Europäischen Union beschlossen worden ist, geben wir das Signal, okay, wir haben es jetzt mal verstanden, wir legen jetzt los. Das reizt natürlich möglicherweise in der Berechnung des Gegners dazu zu sagen, okay, wenn sich meine Situation durch das, was da jetzt kommt, verschlechtert, dann ist es besser, ich mache einen frühen Angriff und gucke, was dabei rauskommt. Aber das sind Gedankenspiele, die wichtig sind, wo man jetzt aber Gewichtungen dran packen muss. Und das ist zum jetzigen Zeitpunkt sehr schwierig. Ein Punkt würde ich aber unterstreichen oder sogar noch verschärfen. Die Situation ist nicht nur nicht besser geworden, sondern sie ist dramatisch schlechter geworden. Sie ist kurzfristig schlechter geworden. Also wir werden das, was die USA kurzfristig für die Ukraine, aber auch für uns möglicherweise nicht mehr bereit sind, zur Verfügung zu stellen, werden wir uns sehr strecken müssen, das zu ersetzen. Und das geht wirklich nicht über Nacht.
Dann lass uns gleich da einsteigen. Und zwar, können wir das denn? Also wir haben das jetzt in den vergangenen Tagen gehört, was die USA alles einstellen wollen an Unterstützung für die Ukraine. Und da ist jetzt ja auch schon viel besprochen worden, inwieweit wir Europäer einspringen können. Wie siehst du es? Können wir einspringen?
Also wir können einspringen. Wir werden das nicht auf dem gleichen Niveau genauso machen können wie die Amerikaner mit dem, was an Aufklärung zur Verfügung steht. Also worum es hier im Wesentlichen geht, und das ist quasi das wichtigste Gut, was die Amerikaner geliefert haben und was sie uns auch liefern würden in einem Konfliktfall. Das ist, man nennt es so schön den Sensor-Shooter-Cycle oder die Kill-Chain, wie auch immer, egal. Es geht darum, Daten über Ziele erfassen zu können, sie verarbeiten zu können, in einer Art und Weise, dass sie ganz schnell an ein Waffensystem weitergegeben werden können. Das können die innerhalb von Minuten. So schnell sind wir nicht. Wir können das innerhalb von Stunden. Wir sind wahrscheinlich auch nicht so granular. Unser Bild über die Lage ist nicht so gut wie die der USA. Aber ich wehre mich dagegen, das finde ich, geht in der Debatte zurzeit nicht nur bei diesem Thema, sondern bei vielen anderen zurzeit so ein bisschen schief, dass wir immer so binär unterwegs sind. Entweder wir können gar nichts oder wir können alles. Mhm. Wir können schon was. Diese Idee, Europa könne sich ohne die USA nicht verteidigen, das stimmt in der Allgemeinheit nicht. Wir können das. Die Frage ist ja immer, wie groß ist der Angriff, gegen den wir uns verteidigen müssen in dem Zusammenhang. Aber klar, kurzfristig werden wir uns sehr strecken müssen. Letzter Punkt sozusagen des Positiven. Europa ist ja immer noch ein sehr potenter und auch stark industrialisierter Kontinent. Das heißt, die Produktionskapazitäten, die jetzt noch nicht militärisch genutzt werden, die würden wir wahrscheinlich hier und da haben. Wir würden wahrscheinlich einfach anders anfangen zu produzieren. Ja, wir würden, Sönke Neitzel hat es gesagt, Bürokratieabbau. Wir würden wahrscheinlich am besten sagen, und das würden wir am besten auch jetzt schon sagen, bevor wir im Krieg sind, Vorschriften runter, Investitionen rauf. Denn sonst haben wir irgendwann einen Staat, der die Vorschriften dann irgendwann wieder durchsetzen muss. Den haben wir dann vielleicht gar nicht mehr.
Wir können schon was, hast du gesagt. Und das finde ich, ist eigentlich ein schöner Blick jetzt auch auf das, was wir besprechen wollen. Wir können schon was. Wir haben die Ankündigung, hast du erwähnt, aus Berlin, worauf sie sich SPD und CDU, CSU am Dienstagabend verständigt haben. Wir hatten den großen Sondergipfel in Brüssel, ne, mit den bis zu 800 Milliarden Euro, die die Europäer für eigene Rüstung mobilisieren wollen. So hat das Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, formuliert. Hattest du solche Ankündigungen erwartet? Also sagen wir mal, weißt du, du bist jetzt Christian Mölling am Sonntagabend, vergangener Sonntagabend, du guckst Kahn Mioska und denkst dir, wir gehen hier in eine Woche rein, wo fast 1 Billion angekündigt wird für Rüstungsausgaben in Europa.
Ja, Karin Mioska habe ich ausnahmsweise dieses Mal tatsächlich gesehen, aus persönlichen Gründen. Ich war nicht überrascht. Ich war nicht so überrascht wie bei der Ankündigung von Scholz beim Sondervermögen damals. Ne? Und warum war ich nicht überrascht, habe ich mich danach auch gefragt. Also auf der einen Seite gab es dieses Mal viel mehr Gebrummel vorher. Ne? Das war, irgendwas wird kommen, war irgendwie klar. Und auch den Eindruck, den Merz vermittelt hat vorher, war, dass er das Problem verstanden hat, auch in seiner Größe eigentlich verstanden hat. Und das Gleiche würde ich für Lars Klingbeil unterstellen, dass das so ist, dass das nicht jeder in den Verhandlungsteams so sieht, auch das ist klar. Aber dass das auch dann wiederum auf der Welle der, jetzt sagen wir es ruhig schon so, auf der Welle der Empörung dessen, was Trump gemacht hat, natürlich noch einfacher ist, dazu Ja zu sagen, weil die Gravität und die Aktualität so gut zusammenfallen. Das hilft, glaube ich, in dem Moment auch nicht zu vergessen, aber vielleicht zu verzeihen, dass Merz, obwohl er es vielleicht schon anders gewusst hat, in seinem Wahlkampf noch gesagt hat, die Schuldenbremse packe ich nicht an. Also das war irgendwie, also für mich war das klar, dass man da ran muss, sonst wird es eigentlich nichts werden können.
Bei Verteidigung aber vor allen Dingen.
Genau, bei Verteidigung.
Das sollten wir nochmal dazu sagen.
All die anderen Sachen kann ich total schlecht bewerten. Mhm. Also bei Verteidigung, also irgendwo musste mehr Geld herkommen. Denn auch wenn vieles andere auch kommen muss, ist das erstmal sozusagen der Sprit, den man wieder auftanken muss, wo das Sondervermögen jetzt einfach sozusagen sichtbar zu Ende geht, um den begonnenen Effekt, der ja wirklich nicht schlecht gewesen ist, um den überhaupt halten zu können und in den gleichen Vektor weiterfliegen zu können, quasi in der Rüstungsproduktion.
Dann lass uns auf die Bundeswehr gucken. Also falls sich jetzt die Grünen überzeugen lassen und dann auch noch einer Grundgesetzänderung zustimmen, dann soll es für die Bundeswehr eigentlich unbegrenzt Geld geben. Also so verstehe ich das ungefähr, so viel jedenfalls die Bundeswehr braucht. Es soll die Schuldengrenze in dem Sinne nicht mehr geben, sondern oberhalb von 1% des Bruttoinlandsprodukts von unserer Wirtschaftsleistung, das sind derzeit 42 Milliarden Euro, 1%, oberhalb dessen kann die Bundeswehr das ausgeben und bestellen, was sie braucht. Guter Move?
Ja, guter Move. Und ich glaube, dass man die Sorgen, jetzt reden ja jetzt sozusagen viele sozusagen, das wäre nach oben offen. Ja, so ist es natürlich auch nicht. Ne? Also wir wissen erstmal ungefähr, was die Bundeswehr braucht. Kommen wir vielleicht gleich noch drauf, was sie in der Vergangenheit gebraucht hat, was sie in Zukunft braucht und was sie vielleicht auch braucht, wenn die Amerikaner nicht mehr da sind. Das werden aber keine Zahlen wie die Luftnummern der letzten Monate, 3,5% oder sowas in die Richtung. Wenn wir vom Bedarf ausgehen, das ist das eine, wo man glaube ich, ordentlich anfangen muss zu sagen oder abschätzen muss zu sagen, was ist es denn ungefähr, was wir da brauchen? Und dann ist die nächste Frage, kann die Industrie das überhaupt bereitstellen? Das kommt ja auch noch mit dazu, die sogenannte Absorptionsfähigkeit, nicht nur der Deutschen, sondern auch anderer
Absorptions?
Genau, also wie ein Schwamm, das quasi auszusagen. Ja. Es gibt eine wunderbare Definition von Rüstung, die heißt die Umwidmung oder die Umwandlung von Kapital in Gewaltmittel. Das ist der Rüstungsprozess.
Das ist total schön. Das wusste ich gar nicht. Ja. Also schön, fast Gewaltmittel.
Fast schon eine marxistische Definition. Aber sie hat viel Wahres drin. Und dieser Umwandlungsprozess, den die Rüstungsindustrie durchfallen muss, da ist, ne? Wir kommen hier an den nächsten Punkt, wo, wenn man es jetzt richtig macht und richtig heißt, das Signal gibt, was man will, und das auch mit Geld hinterlegt und sagt, das ist auch die Laufzeit, in der wir das brauchen. Und das ist das Volumen, in dem wir das brauchen. Dann kann man natürlich einer privatwirtschaftlich organisierten Industrie sagen, okay, dann fang doch jetzt mal an. Und hier sind auch die Verträge dazu. Denn, ich komme noch auf Synchronalität zurück, die Zeit drängt halt. Ne? Es ist nicht so wie früher, wo du einfach mal eine Bestellung strecken kannst und mit dem laufenden Produktionsrhythmus das irgendwie alles abarbeiten kannst, weil auf die Zeit kommt es nicht an, es soll nur günstig sein. Das Problem ist, wir brauchen das jetzt sehr schnell. Das heißt, allein deswegen werden wahrscheinlich die Preise höher sein, als sie in der Vergangenheit gewesen sind, weil man jetzt auf einmal alles auf dem Weltmarkt einkaufen muss an Rohstoffen und so. Das treibt natürlich die Preise in die Höhe. Ne?
Und um das noch einmal zu erklären, was jetzt der Unterschied ist, auch zu einem Sondervermögen, das ist ja einfach ein festes Vermögen gewesen von 100 Milliarden, wo auch Putin wusste, die Deutschen haben jetzt 100 Milliarden, wo was weggefressen wurde. Du warst ja einer der Ersten, der darauf hingewiesen hat, dass die Inflation ordentlich von diesen 100 Milliarden wegknabbert und wo natürlich das dann auch endlich ist. Und jetzt bei diesem Ansatz, der ist einfach flexibler.
Genau, das ist eine insofern bessere Geschichte, weil es die Möglichkeit gibt, wenn der politische Wille da ist, tatsächlich immer das zur Verfügung zu haben, was man braucht an Rüstungsmitteln und das unbegrenzt. Das heißt also, das ist schon wirklich eine größere Bazooka, als wenn man jetzt nochmal ein Sondervermögen mit 200 Milliarden oder so gemacht hätte, was einfach wahrscheinlich auch schwieriger gewesen wäre. Plus all die negativen Nebeneffekte, die Sondervermögen so haben. Parlamentarische Kontrolle fällt weg, du musst Zinsen zahlen und diesen ganzen Kram. Das hat man damit alles nicht. Ich finde es gut, auch das Danebenstellen der Infrastruktur, des Infrastruktursondervermögens, weil das natürlich sich gegenseitig auch bedingt. Ne? Ein Panzer, der nicht über eine Brücke fahren kann, den kannst du auch zu Hause lassen. Ne? Den musst du dann zu Hause lassen. Ne? Also da sind viele Sachen, wo du, also jenseits der politischen Arithmetik, jeder muss irgendwie was abbekommen, siehst, okay, daraus kann zumindest jetzt was werden, wenn, und jetzt kommen wir zu dem nächsten Punkt an, wenn das mit dem Ausgeben dann auch klappt. Ne? Das ist ja in der Vergangenheit immer so ein bisschen das Problem gewesen, öffentliche Mittel dann so auszugeben, wie es der politische Wille gewesen ist.
Mhm. Gucken wir auf die Bundeswehr. Also sollte es diese Entscheidung geben, sollten die Union und die SPD die Grünen überzeugen, jetzt noch mit der alten Bundestagsmehrheit diese Grundgesetzänderung auf den Tisch zu bringen. Wie steht denn jetzt die Bundeswehr da? Zurzeit erfüllen wir ja das NATO-Ziel 2% unserer Wirtschaftsleistung. Wie starten wir jetzt in diese möglicherweise neue Phase mit dem Ende der Schuldenbremse?
Ja. Also ich würde, glaube ich, erstmal weg ganz explizit von den Prozentzahlen, die man sich so um die Ohren haut. Weil letztendlich geht es um absolute Summen. Ja, der Panzer kostet 14 Millionen und daran ändert es jetzt nichts, ob du sozusagen 1, 2 oder 3%, das ist egal. Es geht um absolute Summen. Auch im NATO-Prozess ist es wirklich nicht so, dass sich die NATO hinsetzt und sagt, so, ihr müsst aber jetzt 3% ausgeben. So, und dann ist es gut. Das ist so eine richtige Pi-mal-Daumen-Formel gewesen aus Zeiten, als wir auch noch nicht über einen neuen Krieg nachgedacht haben in Europa, wo man gesagt hat, wenn ihr 2% eures Bruttosozialproduktes für Verteidigung ausgebt, dann können wir alle davon ausgehen, dass da ein ordentlicher Verteidigungsapparat dahinter ist. So, und wie ihr das ausgebt, für was, das ist uns jetzt erstmal nicht so wichtig. Es gibt einen zweiten Strang, der ist dann sozusagen, ich sag mal, ordentliche Verteidigungsplanung, wo die NATO sagt, okay, was ist denn der Krieg, den wir wahrscheinlich kämpfen müssen? Und dann rechnet man daraus, wie viel Soldaten, wie viel Panzer, wie viel Flugzeuge brauche ich? Und das packt man in eine große Excel-Sheet, so haben wir das jetzt auch gemacht, um die Zahlen zu bekommen, und dann purzelt da unten eben eine Gesamtsumme raus.
Und sag sie, sag sie.
Das ist jetzt die Frage, welche Summe man haben will, aber mit den alten NATO-Zielen wären es 170 Milliarden gewesen, die wir sozusagen noch oben drauflegen müssten auf das, was wir schon gehabt haben, immer gerechnet über ungefähr 10 Jahre.
Also das Sondervermögen quasi schon...
Alles mit drin, alles, was jetzt schon da gewesen ist. Plus, da ist immer noch eine Lücke, um die NATO, die alten NATO-Ziele von 2023 zu erfüllen. Und das sind 170 Milliarden. Jetzt ist es so, dass eben nochmal die NATO gesagt hat, das ist eine alte Verteidigungsplanung, die ist aus 2021. Es dauert immer so 2 Jahre, bis die umgesetzt werden in sozusagen, was müssen wir denn jetzt machen? Und genauso ist es jetzt wieder, dass wir 2025 die nächsten NATO-Planungsziele kommen oder die sind schon da, die werden jetzt unter den Staaten verhandelt. Und da war so der Pi mal Daumen-Ansatz zu sagen, naja, ungefähr ein Drittel mehr. Wenn man das jetzt runterbricht, was das für Deutschland wahrscheinlich bedeutet, wir haben versucht rauszukriegen, was denn sozusagen die Schwerpunkte sind, die für uns gelten würden, dann kommst du nochmal dazu, dass dann ein realer Bedarf von ungefähr 120 Milliarden nochmal obendrauf kommt für die nächsten knapp 20 Jahre obendrauf. So, dann, und jetzt haben wir die neue Situation, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, wie ersetzen wir jetzt die Amerikaner auch noch. Ne? Also das kommt halt jetzt
die
noch.
Die 120 Milliarden in den nächsten 20 Jahren, das ist, wenn jetzt die NATO im Juni die Ziele vorlegt. Ne?
Genau.
Das ist 120 Milliarden.
Das würde uns das kosten.
Und dann 120 Milliarden in dem Zeitraum oder pro Jahr?
Nee, in dem Zeitraum.
In dem Zeitraum.
In dem Zeitraum.
Okay. Das ist mit gut, dem, was wir sowieso zahlen. Also mit dem nicht zahlen, sondern ausgeben, was wir bisher geplant haben.
Genau, das kommt immer nochmal oben drauf. Also du musst dir mal vorstellen, du hast sozusagen, du hast die Grundschicht, sind die knapp 50 Milliarden, die wir zurzeit im Verteidigungshaushalt haben. Dann kommt oben drauf das Sondervermögen, das irgendwann zu Ende ist. Und auf, da kommt nochmal eine Schicht oben drauf. Ist wie so eine Schichttorte. Das eine ist, okay, was müssen wir denn machen bis 2025 mit den neuen NATO-Planungszielen? Da ist die Streckung auf 20 Jahre, hat was damit zu tun, dass die NATO die Langzeitplanung immer auf 20 Jahre macht und nicht auf 5 Jahre. Ne? Also wir sind nicht in einem kurzfristigen, sondern in einem langfristigen Szenario. Genau, das gehört mit dazu. Deswegen sind diese Zahlenstrahle immer so ein bisschen verschoben.
Okay.
Genau.
Und dann hast du ja gerade den Punkt gemacht, auch ne, mit Blick darauf, was wir in den USA sehen, von Donald Trump hören, wenn jetzt die Amerikaner aus Europa rausgehen, so sage ich es jetzt mal platt, und auch sagen, und wir haben hier nicht mehr so viel zu schaffen. Dafür habt ihr auch gerechnet.
Genau, dafür haben wir auch gerechnet. Sehr begrenzt oder sehr sozusagen sehr vorsichtig, weil wir natürlich noch nicht alles berechnen können, was die Amerikaner zur Verfügung stellen. Aber wir haben geguckt, was steht denn in Europa?
Aber ihr geht schon davon aus, die Amerikaner bleiben weiter bei der NATO dabei. Es ist nur das, was sie in Europa machen, würden sie nicht mehr machen.
Ob sie mit dabei bleiben oder nicht, ist egal. Wir haben gesagt, sie ziehen ab Kampfkraft. Und die sogenannten Enabler oder Schlüsselfähigkeiten in dem Zusammenhang. Und zu der Kampfkraft gehört, dass die USA zurzeit geplant haben, einen Beitrag von einem Korps in Europa, den sie dann nicht mehr bereitstellen würden. Und dahinter steht...
Sag uns die Zahlen.
Dahinter steht ein zweiter Korps, der in den USA steht, der aber sozusagen das wie sagt man, das Reinforcement, die Reserve wäre, die Wiederauffüllung wäre. Und wenn du das zusammenrechnest, dann kommst du so auf ungefähr 120.000 Soldaten, die dann fehlen würden, plus das Material. Und dann die Enabler noch mit dazu, um das aufzuschlüsseln, das sind Aufklärungsflugzeuge. Das ist aber auch ballistische Raketenabwehr auf Schiffen, teilweise auch an Land. Alles das wäre auf einmal nicht mehr da. Kommunikationsmittel gehören auch mit dazu. Wenn du das alles zusammenrechnest, dann kommst du nochmal auf so ungefähr 30 bis 40 Milliarden, die du über 10 Jahre gerechnet wahrscheinlich dann nochmal ausgeben müsstest, um das zu ersetzen. Mhm. Wenn du das ganze Paket zusammenschnürst, damit wir die Zahlen einmal sozusagen abschließen können, kommst du auf ein Investitionsvolumen zusätzlich von mindestens, so rum ist die Aussage am richtigsten, von mindestens 600 Milliarden Euro ungefähr für die nächsten 15 Jahre, die du ausgeben musst. Das klingt jetzt total viel, ist jetzt aber, wenn du es wieder runterschneidest, sind das im Schnitt arithmetisches Mittel, ne? nicht wie wir es ausgeben, sondern jetzt mal im arithmetischen Mittel.
600 geteilt durch 15.
Genau, kommst du ungefähr hin, sind ungefähr 40 Milliarden.
Okay, ja. Dann lass uns auf das Verteidigungsministerium gucken und darauf, was die können mit dem, was sie jetzt angeboten bekommen. Also können, wie viel Geld können die ausgeben? Wie schnell können die beschaffen? Oder vor allem, ich glaube, was ich dich fragen will, können die so sorgfältig mit dem Geld umgehen, wenn sie so viel bekommen?
Das ist eine gute Frage. Und da schwanke ich zurzeit wirklich hin und her. Also wenn wir in die Vergangenheit gucken der letzten Jahre, dann hat der alte Apparat, der als nicht besonders effizient beschrieben wird, es geschafft, große Volumina umzusetzen. Die werden jetzt aber noch größer. Das heißt, du wirst, weil es quasi in der Natur der Sache liegt, nicht mehr 70, 25 Millionen Vorlagen haben, die man eben braucht, um große Projekte durchzubringen, sondern vielleicht, weiß ich nicht was, ein Drittel mehr oder sogar vielleicht das Doppelte oder so. Das heißt, du kommst an eine neue Stufe des Schmerzes, wo jetzt wirklich Wachstumsschmerz erzeugt wird. Weil das war alles noch, das meiste, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, war Lückenstopfen. Wir kommen jetzt an den Punkt, wo wir aufwachsen müssen und deswegen quasi mit dieser Skalierung dessen, was hinten rauskommen soll, du wahrscheinlich auch dir überlegen musst, entweder vergrößere ich die Bürokratie, senke ich die Kontrolle ab. Dazu gehören ja die 25 Millionen Vorlagen, die durchs Parlament genehmigt werden müssen. Das ist ja Teil der parlamentarischen Kontrolle. Oder aber, wie will ich es denn eigentlich machen? Und ich habe immer noch die Zeit, die mich drückt. Das kommt auch noch mit dazu. Also das ist eine ziemlich schwierige Gleichung, denn natürlich kommt mit mehr Geld mehr Verantwortung auf das Verteidigungsministerium zu, um zu vermeiden, dass diese Ausgaben, die da jetzt kommen, noch zusätzlich Kritik erfahren, weil man es irgendwo falsch investiert hat. Und das andere, letzter Satz dazu, dieses Mal zählt es halt auch. Ne? Wenn wir sagen, wir nehmen das wirklich ernst, dass wir da eine Verteidigungsdeadline haben, bis wohin wir fertig sein müssen, dann heißt das auch, wir gehen in das sicherheitspolitische Risiko, wenn es nicht da ist.
Hm. Hast du denn den Eindruck, dass die 2,5 Jahre, die Boris Pistorius jetzt im Amt ist, sind das 2,5 Jahre oder verrechne ich mich gerade? Doch 2 Jahre, die er im Amt ist, dass er da schon ordentlich aufgeräumt hat im Verteidigungsministerium?
Nee, ich glaube, das konnte er nicht. Und das ist halt die Frage, kannst du quasi eine Operation am offenen Herzen machen? Sagst du, okay, ich habe jetzt einen großen Transformations- und Skalierungsprozess, wo das alles nicht im Ministerium, aber in der Kommandostruktur und vor allen Dingen in der Streitkräftestruktur aufwachsen muss. Kann ich da jetzt noch einen Wandel im Verteidigungsministerium machen? Denn natürlich, ich meine, das sind 3000 Leute, die da arbeiten. Ich halte das für nicht steuerungsfähig. Ne? Und mehr Leute bringt auch nicht mehr Steuerungsfähigkeit, sondern es bringt immer mehr Abstimmungsschleifen. Ne? Also ich hätte immer gesagt, das ist auch schöne Grüße in Richtung des Bendlerblocks, eine Halbierung des Stabes da auf 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würde wahrscheinlich Dinge beschleunigen, was auch bedeutet, dass ich einfach Verantwortung wieder nach unten delegiere und sage, ein Referatsleiter kann auch mal was alleine entscheiden, dann trägt er mehr Verantwortung, aber ich bin nicht in der Endlosschleife einer Abstimmung, die, weil irgendjemand gesagt hat, na, ich war aber nicht mit dabei und ich stimme denen nicht zu, dann im Grunde genommen im Nirvana letztendlich wieder endet. Ne?
Und wenn wir vom Verteidigungsministerium, das ist ein ganz wichtiger Player natürlich, bei dem zu dem anderen wichtigen Player gucken, die Industrie. Industrie in Deutschland, Industrie in Europa, kann die so schnell liefern?
Nee, so schnell kann sie nicht liefern. Aber erneut, da müssen wir, glaube ich, nochmal gucken, wie schnell kann es denn gehen? Bei einer relativ simplen Fabrik, also bei der Munitionsproduktion, hat Rheinmetall in Absprache mit den politischen Stakeholdern es ja hingekriegt, das relativ schnell auf die Beine zu stellen.
In Unterlüss.
Genau, in Unterlüss, ne? die Fabrik. Das kann ein Beispiel sein, das Schule macht. Wir haben auf der anderen Seite das Beispiel in Troisdorf, wo man auch eine Munitionsfabrik gerade, glaube ich, ausweiten wollte und das einfach am Widerstand der Gemeinde gescheitert ist. Und da ist jetzt die Frage, will ich das sozusagen übersteuern, indem ich jetzt einen Pauschalerlass mache und sage, ab sofort ist alles, was sozusagen der Verteidigung dient, beschleunigt zu behandeln und bestimmte Genehmigungsverfahren auszusetzen? Oder wie will ich das machen? Also wir sind sehr schnell in der Maschinerie drin, wie das eigentlich funktionieren soll. Dazu kommt auch, selbst wenn man jetzt schnell Produktionsanlagen baut, du musst ja auch die Leute ausgebildet haben. Da haben wir das nächste Problem. Personal ist nicht nur bei der Bundeswehr, sondern insgesamt ein Riesenproblem, diese Leute anzulernen. Alles das kann man sich überlegen, wie könnte das klappen? Aber klar ist, das ist alles ein Schnellkurs oder etwas, wo du sagst, das ist etwas, was nicht so weiterlaufen kann wie in der Vergangenheit. Wir müssen eine besondere Anstrengung machen, auch um das Personal dafür zu gewinnen, um diese Produktionsanlagen betreiben zu können. Rohstoffe ist noch ein anderes Thema, wobei das offensichtlich nicht das größte Problem ist, sondern wirklich eher, glaube ich, wenn man die Produktionskapazitäten aufgebaut hat, die Frage, habe ich das ausreichende Personal?
Und wir sprechen ja über Rüstungsindustrie in Deutschland und auch in Europa. Und ich fand es interessant, ich war am Donnerstagabend bei unserer ARD-Sendung Mitreden. Und da hatte eine Zuhörerin nämlich gefordert, dass wir ab sofort wegen Donald Trump keine Waffen mehr und nichts aus den USA kaufen, sondern komplett auf die US-Rüstungsindustrie verzichten. Können wir das?
Im Prinzip können wir das, ne? Ist wieder eine Zeitfrage. Und je mehr wir von US, also je komplexer die Waffensysteme sind, umso mehr begibt man sich in die Abhängigkeit entweder des US-amerikanischen Staates oder aber der privaten Unternehmen. Das ist halt ein großes Risiko. Wir haben jetzt gerade, wir sprechen hier am Freitag gerade miteinander, wo gerade die Information rausgekommen ist, dass ein großer kommerzieller US-amerikanischer Satellitenbildanbieter, nämlich Max Data, die Versorgung der Ukraine mit Daten eingestellt hat. Das heißt, wir haben hier ein immer größer werdendes Problem und werden quasi in die Eigenständigkeit gezwungen. Jetzt ist es aber nicht so, dass wir deswegen ganz viele deutsche Satelliten hochschießen müssen. Vielleicht müssen wir auch noch nicht mal europäische hochschießen. Wenn wir sagen, Zeit ist das Wichtigste, dann kann man auch gucken, was gibt es denn von nicht so kritischen Sachen auf dem Weltmarkt? Was kann ich denn da noch einkaufen? Ja, also sich da jetzt sozusagen in das nächste Extrem rein zu begeben und so einen Buy European Act draus zu machen. Ich glaube, da muss man sich einfach einen schlauen Mix überlegen, wo man sagt, so, das muss ich bis 2029 auf dem Hof stehen haben. Woher kriege ich denn den Kram möglicherweise? Und möglicherweise baue ich sogar Fabriken woanders auf, weil es gar nicht so doof ist, Produktionskapazitäten außerhalb Europas zu haben, die möglicherweise irgendwann unter Feuer stehen.
Ist ja auch etwas, was die Ukrainer sagen. Der ukrainische Verteidigungsminister war diese Woche zu Besuch bei Boris Pistorius und hat gesagt, also wir haben noch Kapazitäten bei uns im Land. We're open for business sozusagen.
Ja.
Eine Sache, die Nico Lange von der Münchner Sicherheitskonferenz vorgeschlagen hat. Er sagte, die Europäer sollten den Spieß umdrehen und sollten zusehen, dass sie amerikanisches Geld nach Europa locken, eben um das zu erzählen, was du uns jetzt gerade erzählt hast. Die deutsche Rüstungsindustrie braucht alles Mögliche, Personal, Rohstoffe und Geld.
Ja, das hätte ich bis vor, oder das habe ich bis vor einigen Wochen auch noch gesagt. Ne, aber ich gesagt, naja, wir haben jetzt schon relativ viel amerikanisches Material. In Klammern, so viel ist es auch nicht. Bitte die Zahlen der Europäischen Kommission beiseite legen. Die sind aus einem sehr schlechten Papier, das da geschrieben worden ist. Wir haben traditionell immer bei den Amerikanern eingekauft Flugzeuge und Raketen.
F-35.
Genau, und dann sind wir beim Thema F-35 und die Frage, was machen wir denn da jetzt? Wenn ich das System behalten will, dann müssen uns die Amerikaner garantieren, dass wir quasi, man nicht so schön, Operational Freedom haben. Das heißt, dass wir diese Sachen betreiben können in eigener Regie, nicht mit Blick auf die Ersatzteile, sondern mit Blick auf die Software, die da drin steckt. Ja, also es gibt Sonderdeals, wie die Israelis, die das offensichtlich haben. Das müsste man sich dann nochmal angucken und sagen, so können wir möglicherweise weiterarbeiten. Aber wenn die Fähigkeit zum Betrieb unserer eigenen Streitkräfte vor dem Hintergrund dessen, was wir in der letzten Woche erfahren mussten, wie ruchlos die amerikanische Regierung bereit ist, demokratische Staaten und ehemalige Verbündete unter den Bus zu werfen, dann zu sagen, ja, wir wetten einfach mal, dass das weiterhin so passieren wird, dann muss man sagen, nee, das geht nicht. Gleichzeitig muss man auch sagen, die Infrastruktur, die dahinter steht, die digitale Infrastruktur, um ein solches Flugzeug zu betreiben, das ist ja im Grunde genommen, das ist ein Datenstaubsauger, ja. Und der ist Teil einer großen Architektur, nämlich, ne, die ganzen Enabler-Geschichte. Die müssen wir halt auch noch hinstellen. Und die Combat Cloud, die du brauchst, also das, wo die gesamten Daten drin reingesaugt werden, verarbeitet werden, da sind wir halt noch nicht. Das war die Idee des FCAS und wo ich immer gesagt habe, also die nächste Generation des europäischen Kernflugzeuges. Wir brauchen vielleicht nicht das Flugzeug, aber wir brauchen die Technologie, die im Grunde genommen die Digitalisierung möglich macht. Die brauchen wir eigentlich so schnell wie möglich. Und jetzt brauchen wir sie auf einmal noch schneller, um diese Sachen auffangen zu können möglicherweise.
Eine letzte Sache, weil wir gerade F-35 erwähnt haben. Die sollen ja die Tornados ablösen. Das sind ja die Flugzeuge, die nenne ich jetzt mal so ganz simpel Flugzeuge, die Atomwaffen, amerikanische Atomwaffen tragen können. Und da stellt sich durch das amerikanische Verhalten halt ja auch jetzt schon die ganze Zeit die Frage, inwieweit wir da den USA noch vertrauen können. Der französische Präsident Macron hat nun vorgeschlagen, unter seinen vergleichsweise kleinen Atomschirm auch noch europäische Staaten zu nehmen. Was hältst du von der Debatte?
Ich halte von der Debatte, dass wir sie auf alle Fälle jetzt dringend führen müssen. Denn, ne, genau, wir sind ja jetzt gesprungen von dem technischen Flieger auf die Frage der politischen Solidarität. Ne? Also wie kann das sein? Wir müssen, glaube ich, diese Frage erst klären und die Alternativen jetzt diskutieren, bevor wir darüber verhandeln, schmeißen wir die F-35 jetzt aus dem Portfolio oder wie machen wir damit eigentlich weiter? Oder man muss die Sachen vielleicht auch gleichzeitig prüfen, um wiederum, ne, dem Zeitdruck gerecht zu werden. Aber das ist eine Gretchenfrage. Ne? Machen die Amerikaner das weiter? Wo man auch ganz klar sagen muss, wenn sie es machen, dann bedeutet das, dass sie weiterhin in den europäischen und in den NATO-Strukturen anwesend sein müssen, weil die den Übergang von konventionell zu nuklear weiterhin irgendwo managen muss. Ne? Machen sie es nicht, machen wir es dann europäisch. Lassen wir es die Franzosen machen mit den Briten zusammen? Machen wir es mit anderen europäischen Staaten? Oder sagen wir verzichten auf zusätzliche Nuklearwaffen. Wir lassen das, was die Franzosen haben und die Briten haben, da und machen es rein konventionell. Auch das, dafür gibt es viele Argumente, denn der militärische Nutzen einer Atomwaffe, der ist extrem begrenzt. Es gibt aber trotzdem die Notwendigkeit zum sogenannten Deep Precision Strike, also der Fähigkeit, mit Raketen ganz weit ins Hinterland reinzuschießen, um Kommandozentralen, aber auch Raketenbasen des Gegners zu zerstören. Und dahin werden wir uns im Grunde genommen schrittweise sowieso entwickeln. Und die Frage ist, sagen wir, das ist so stark, dass wir möglicherweise Russland signalisieren können, militärisch zumindest können wir all das ausschalten, was uns hier bedrohen könnte, und müssen deswegen nicht auf Nuklearwaffen zurückgreifen.
Hast du eigentlich schon einen Begriff für die neue Welt, in der wir jetzt sind?
Nee, habe ich nicht. Das ist eine gute Frage. Ich rette mich jetzt mal so rum raus. Ich glaube, du brauchst den Begriff nicht finden, weil nächste Woche, wie wir beide hier wieder sprechen, wären wir wahrscheinlich schon wieder in einer anderen Welt.
Christian, hab ganz vielen Dank für deinen Besuch hier im ARD Hauptstadtstudio. Und unsere Verabredung, das muss ich noch dazu sagen, ist jetzt wirklich keine 24 Stunden her. Christian stand zufällig bei mir vor der Tür und eigentlich hatten wir was anderes geplant für heute. Und dann hatten wir aber gesprochen und gedacht, oh Mann, das müssen wir jetzt aber ganz dringend besprechen. Und Gott sei Dank hatte er heute Vormittag Zeit und deswegen ganz vielen Dank.
Und du hast auch Zeit. Ich danke dir.
Wir hatten beide Zeit. Ja. Alles klar. Und dann gucken wir mal, was die Welt nächste Woche bringt.
Alles klar.
Tschüss.
Ciao.
Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste gibt es am kommenden Dienstag. Wir planen einen Schwerpunkt zur Frage, braucht Europa einen eigenen nuklearen Schutzschirm? Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Das alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Es verabschieden sich Anna Engelke und Carsten Schmiester.
Der ARD-Infoabend Hintergrund. Nach dem Ausbruch des Ukraine-Krieges vor 3 Jahren ist auch die Ostsee zum unfreiwilligen Schauplatz geworden.
Wir begannen nachzuforschen. Dann wurde uns klar, dass es sich um Putins Ölschiffe handelt.
Die Anrainer, NATO-Staaten konfrontiert mit Russland. Das weckt Erinnerungen.
Als Jugendliche habe ich für unsere Unabhängigkeit von der Sowjetunion gekämpft. Ich kann da jetzt nicht einfach zuschauen.
Die Folge? Immer wieder zerstörte Unterwasser-Datenkabel und Gaspipelines. Außerdem technische Störungen im Flugraum.
Ich kann keinen Fehler erkennen, starte das System neu. Alles funktioniert, nur das GPS-Signal ist noch immer nicht da.
Deswegen ist man in der Luft, zu Wasser und an Land auf der Hut.
Wie man so schön sagt, man muss auf das Beste hoffen und sich auf das Schlimmste vorbereiten.
Sicherheit im Ostseeraum. Wie der Krieg eine ganze Region verändert. Mehr unter ARD-Infoabend Hintergrund.